Weiss jemand, was unser Jahresvers ist als Gemeinde? Ist lustig, ich habe die Predigt heute vorbereitet. Unter anderem, das ist so der Grundvers heute der Predigt. Das ist Johannes 13, Vers 35. Und mir ist erst nachher in den Sinn gekommen, das ist unser Jahresvers. Ich habe einen spannenden Zufall gefunden. Ich lese gerade vor, Johannes, ab Vers 34 und 35. Johannes 13, 34 und 35. So gebe ich euch nun ein neues Gebot. Liebt einander. So wie ich euch geliebt habe, sollt auch ihr einander lieben. Eure Liebe zueinander wird der Welt zeigen, dass ihr meine Jünger seid. Das ist ein Satz, der ist beim letzten Abend mal gefallen. Von Jesus an seine Jünger. Und jetzt steht am Anfang vom Johannes 13 schon, Jesus hat gewusst, meine Zeit da mit meinen Jüngern, meine Zeit da auf der Welt kommt zum Ende. Ich weiß nicht, ob er ganz genau gewusst hat, was passiert, aber er hat auf jeden Fall gewusst, also das ist der letzte Moment mit den Leuten, die ich liebe. Und stell dir mal vor, du hättest dich 3 Jahre lang in Menschen, in ganz speziell 12 Männer, investiert, mit dem Ziel, dass sie den Erdkreis bewegen mit dieser Botschaft. Es ist nicht viel, 12 Männer für die ganze Welt. Und du hast dich nach bestem Wissen und Gewissen die 12 Nasen investiert. Und jetzt ist der letzte Moment, wo du ihnen nochmal etwas mitgeben kannst, wo du sie nochmal prägen kannst. Was sagst du ihnen? Jesus sagt das. Er sagt dann noch viel anderes, aber er sagt das. Ein neues Gebot, liebe einander. Er hätte so viel können sagen. Er hätte nochmal die christlichen Basics können erklären, oder? Die kennen wir noch, die christlichen Basics. Kranke heilen, Dämonen austreiben, Tote aufwecken. Das, was wir auch alle täglich mehrmals. Ja, aber nein, er erklärt das. Er erklärt das. Und zwar nicht einfach irgendwie lieben, haben einander ein bisschen gern. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Also eigentlich, mein Gebot an euch ist, ich überfordere euch völlig. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Und das nicht nur zum Eigennutz. Nicht, dass ihr euch einfach ein bisschen geliebt fühlt voneinander. An dieser Liebe, die ihr untereinander habt, wird die Welt, also die, die mich nicht kennen, wir gehören ja auch zur Welt, aber die, die mich nicht kennen, erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Dass ihr mir nachfolgt. Das werdet sie erkennen an der Liebe, die ihr untereinander habt. Ich weiß nicht, ob du schon mal irgendwo eingeladen warst, bei einer Familie oder bei einem Ehepaar. Und dann hat es einen riesen, üblen Streit gegeben zwischen vielleicht dem Ehepaar oder zwischen dem Kind und dem Ehepaar, also den Eltern dementsprechend. Und nicht einfach so, ach Mann, ich will die Geschirrspülmaschine nicht ausräumen, sondern etwas, wo du merkst, jetzt ist die Liebe gerade am Bröckeln. Und du bist dort auf Besuch. Hast du das schon mal erlebt? Ich schon. Und wisst ihr, was ich in dem Moment einmal am liebsten gemacht hätte? Ich bin am liebsten gegangen. Nicht, weil ich die Leute nicht mehr gern hatte, sondern weil es so unglaublich ungemütlich ist, wenn du an einen Ort hier eingeladen wirst und dort knallt es so. Weil du kannst ja wie nichts machen, du kannst keinen Einfluss darauf nehmen. Also vielleicht schon, aber du merkst irgendwie, es stimmt etwas zwischen deinen Gastgebern nicht. Ich glaube, es gibt wenig, wo das Gefühl vom Willkommensein so zerstört, wie es so einen tiefen, an der Liebe rüttelnden Streit zwischen den Gastgebern. Und ich glaube, genau da haben wir als Gemeinde, und nicht nur, ich rede jetzt nicht nur von uns hier lokal, als weltweite Gemeinde, als Liebe Jesu, haben wir eine Verantwortung. Einander gegenüber, aber auch den Menschen gegenüber, die Jesus nicht kennen. Wir haben eine Verantwortung zum Lernen und nie aufhören lernen, uns mit dieser Liebe lieben, mit der Jesus uns liebt. Es ist etwas, was uns im Neuen Testament, wir werden immer wieder dazu aufgefordert. Die verschiedenen Autoren vom Neuen Testament, die pushen das irgendwie immer wieder an ihre Gemeinden und an ihr Zielpublikum für ihre Briefe und für ihre Schriften an. Ich lese euch jetzt mal so staccato-mäßig einfach ein paar Verse vor, ein bisschen aus dem Zusammenhang rausgeholt. Müsst ihr ja nichts merken. Ich gehe nachher noch auf 2, 3 noch ein, aber die erwähne ich dann nochmal. Aber einfach mal, das ist keine erschöpfende Liste. Ich habe einfach irgendwann aufgehört, weiter aufzuschreiben, weil ich sonst 20 Minuten lang über Bibelstellen vorlese. Kann auch spannend sein, aber naja, vielleicht nicht für heute. 1. Thessalonicher 3,12, so schreibt der Paulus an die Gemeinde in Thessalonich und sagt, und für euch erbitten wir eine immer größere Liebe zueinander und zu allen Menschen eine Liebe, wie wir sie auch für euch haben. 1. Korinther 16, Vers 14, alles, was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Alles ist ein wunderbares Wort im Griechischen, es heißt alles. Das ist die Übersetzung. Kolosser 3, Vers 14. Doch das Wichtigste von allem ist die Liebe, die wie ein Band alles umschließt und vollkommen macht. 2. Petrus 1, Vers 7. Aus der Ehrfurcht vor Gott entspringt die Liebe zu den Gläubigen und aus dieser schließlich die Liebe zu allen Menschen. Interessanten Ablauf. Ehrfurcht, Liebe, Liebe. Römer 12, 9 und 10. Liebe muss echt sein, ohne Heuchelei. Seid einander in herzlicher, geschwisterlicher Liebe zugetan. Markus 12, 30, 31, da wird Jesus gefragt, was ist das wichtigste Gebot? Und er sagt, liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzem Verstand und mit all deiner Kraft. An zweiter Stelle steht, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Übrigens, das zweite Gebot da ist ja genau das, was er den Jüngern weitergibt im Johannes 13, 34 und 35. Römer 13, Vers 8, bleibt niemandem etwas schuldig, abgesehen von der Liebe, die ihr einander immer schuldig seid. Denn wer den anderen liebt, hat damit das Gesetz Gottes erfüllt. 1. Johannes 3, Vers 18, meine Kinder, unsere Liebe darf nicht nur in schönen Worten bestehen, unser Tun muss ein echter Beweis dafür sein. Und noch der letzte Vers, 1. Petrus 4, Vers 7 bis 8, das Ende aller Dinge ist nah. Seid also besonnen und nüchtern in euren Gebeten, vor allem aber hört nicht auf, euch gegenseitig zu lieben, denn die Liebe deckt viele Sünden zu. Jesus sagt, ich gebe euch ein neues Gebot, dass ihr einander liebt. Ich finde es spannend, dass er das so ausdrückt. Man müsste ja meinen, im Moment einmal, die Liebe muss ja schon immer ein Bestandteil gewesen sein von dem, was Gott hat wollen für den Menschen. Aber offensichtlich, er sagt ja nein, schau, ihr habt ja so viel, gerade wenn du die ganze jüdische Kultur im Hinterkopf hast, sagt Jesus, und jetzt gibt es ein neues Gebot für euch. Liebet einander. Und das ist eins von den zwei wichtigsten Geboten. Die Bibel sagt, es erfüllt alle Gesetze. Die Bibel sagt, es deckt Sünde zu. Die Bibel sagt, es soll Grundmotivation sein für alles, was wir tun. Und es ist so einfach und so wahnsinnig schwierig, aber es ist so einfach. Es ist ein Satz, liebt euch, so wie Jesus uns liebt. Und ich glaube, genau weil es so eigentlich mega einfach ist, haben wir manchmal das Bedürfnis, doch ein bisschen nachher zu bessern. Oder, wir sind Schweizer. Hast du schon mal ein OR oder so gelesen? Das ist mit einer Linie nicht gemacht. Hände euch lieb und machen keinen Seich. Da muss ein bisschen Fleisch an Knochen. Und ich glaube, das ist manchmal. Ich glaube, man muss die Aussage, liebe einander, immer wieder ausdeutschen und abbrechen in die Situation hinein. Und ich glaube, das klingt uns mal besser und mal schlechter. Und es gibt drei Aussagen, die begegnen mir im Kontext von der Gemeindearbeit immer, immer, immer wieder, wie so ein Evergreen. Die erste ist, weißt du, Gott ist auch nicht immer nur lieb. Die zweite Aussage, die ich immer wieder höre, ja, aber Liebe lange nicht, da gehört auch Lehre und Verhalten dazu. Und die dritte ist, weißt du, Liebe tut manchmal weh. Jetzt würde ich so aus dem Buch raus irgendwie alle drei Aussagen unterstützen. Und gleichzeitig würde ich aus dem Buch raus auch bei allen Aussagen sagen, aber Moment. Und ich möchte auf diese drei Aussagen auch vielleicht im Licht von dem Thema Liebe einander heute ein bisschen eingehen. Die erste Aussage, Gott ist nicht immer nur lieb. Das ist die Aussage, wo ich mir am absolut wenigsten sicher bin, ob ich sie unterstütze. Ich muss vielleicht ein bisschen genauer erklären, was man mit Gott ist nicht immer nur lieb meint. Wenn es in die Richtung geht, Gott ist kein Wunschautomat. Gott gibt dir nicht einfach alles, was du willst. Wie ein Automat halt. Wenn es in die Richtung geht, dann bin ich voll dabei. Das stimmt, das ist Gott nicht. Steht dann irgendwie in der Bibel. Sag Gott, was du willst, lass die richtige Währung rein und unten kommt dein Mercedes raus. Das steht schlichtweg nicht. Wenn die Aussage aber in die Richtung abzielt, Gott ist nicht immer nur die Liebe, dann lehne ich die Aussage grundsätzlich ab. Warum? 1. Johannesbrief 4, Vers 16. Dort steht ein ganz einfacher, also es ist nicht mal das, es ist ein Teil vom Satz, steht eine ganz einfache Aussage. Gott ist die Liebe. Gott, Gleichheitszeichen, die Liebe. Gott kann nicht Liebe sein. Gottes Wesen ist es, Liebe zu sein. Es gibt für mich, ich unterscheide zwischen Wesenszug und Charakterzug. Das Beispiel von mir. Ich habe einen Charakterzug, wo gewisse Menschen sagen, ich sei manchmal zynisch. Kann sein. Vielleicht. Ich glaube nicht. Das ist etwas, okay, ich habe einen Charakterzug, ich bin mal ein zynischer Mensch und das ist aber theoretisch veränderbar. Das kannst du mir theoretisch abtrainieren mit gutem, ich weiß auch nicht, klassischem Konditionieren oder irgendwie. Das könnte ich mir abgewöhnen. Es gibt einen Wesenszug an mir. Ich bin 50% Schweizer und 50% Peruaner. Du kannst machen, was du willst, das kannst du mir nicht abtrainieren. Ich kann nichts daran ändern, weil das ist das tiefste in meinem Gen, in meiner DNA drin. Das kriegst du nicht aus mir raus. Und ich glaube, genau so, auf dieser Ebene reden wir, wenn wir sagen, Gott ist die Liebe. Es ist sein Wesen. Alles, was Gott tut, ist von der Liebe motiviert. Darum steht ja auch im 1. Korinther 16, Vers 14, alles, was wir tun, soll von der Liebe motiviert sein. Ich finde da zwei Sachen drin. Die Liebe, Gott ist die Liebe, alles, was wir tun, soll von Gott her motiviert sein. Und wir sind im Bilde von dem Gott geschaffen. Also alles, was wir tun, soll durch unsere Ebenbildlichkeit, unser im Bilde Gottes geschaffen sein, motiviert sein, von dieser Liebe, wo er ist. Wir haben nie ein Recht darauf, zu sagen, Gott ist nicht immer nur Liebe und darum bin ich es auch nicht. Es stimmt, ich bin nicht immer nur Liebe. Aber nicht, weil es Gott nicht auch ist, sondern weil ich einfach nicht so perfekt bin. Und ich darf nie auf die Idee kommen, meine Imperfektion an dem Punkt mit irgendeiner Verzerrung von Gott zu rechtfertigen. Es gibt keine Rechtfertigung für das. Ich höre immer wieder die Aussage, Gott kann sich selber nicht untreu werden. Das stimmt, das glaube ich auch. Und Gott ist die Liebe. Vielleicht eine herausfordernde Aussage zu dem Punkt. Ich behaupte, Gott ist nicht die Gerechtigkeit. Ich sage ja, nicht Gott ist nicht gerecht. Gott ist gerecht in Perfektion. Aber ich finde, also ich weiß nicht, vielleicht seht, du darfst mir das gerne bringen. Ich habe bis jetzt in der Bibel einfach die Aussage nicht so gefunden, wie mit der Liebe Gott gleich Gerechtigkeit. Gott ist gerecht, steht durch die ganze Bibel durch. Aber er ist gerecht als ein Gott der Liebe. Das nimmt nichts an seiner Gerechtigkeit weg. Es nimmt nichts weg an seiner Gerechtigkeit. Aber Gott ist ein gerechter Gott als der Gott der Liebe. Und wir dürfen niemals seine Gerechtigkeit und seine Liebe gegeneinander ausspielen. Das ist wie wenn du bei mir würdest sagen, ja Michi, bist du jetzt ein Zyniker oder bist du halb Peruaner? Wir reden von verschiedenen Ebenen. Gott ist immer absolut gerecht. Und das ist er als der Gott der Liebe. Und darum soll alles, was wir tun, von der Liebe motiviert sein. Die zweite Aussage, ja, einfach Liebe, Liebe haben allein lange nicht, es braucht auch klare Richtlinien und Lehre und wir müssen mal die Leute ein bisschen zurechtdrücken und so. Ja, das stimmt, das glaube ich auch. Das glaube ich durchaus auch, weil gell, die Liebe muss sich ja im Tun, im Leben manifestieren und da braucht es irgendwo im weitesten Sinne Richtlinie oder eben Gebot. Absolut, bin ich einverstanden. Jetzt glaube ich aber, dass genau diese Aussage, sobald es um Lehrmeinungen geht, ich glaube, alle Kinder von der Reformation, von der protestantischen Seite, haben da ein Erbe, das sie mit sich herumtragen. Die Reformation, ich glaube, wir haben sehr viel Gutes von dem mitgenommen, glaube ich durchaus, absolut. Ein sehr wichtiger Zeitpunkt gewesen in der Geschichte von der Welt und auch vom Leib Jesu. Aber ich glaube, wir können nicht immer nur die positiven Seiten sagen, die sind uns, sondern wir haben auch ein Erbe, das nicht unbedingt positiv ist. Und ein Punkt davon, den ich immer wieder sehe, ist, die protestantischen Kinder, die spalten sich immer wieder. Ich finde das faszinierend, wenn du unsere katholischen Brüder und Schwestern anschaust, die haben ein unheimliches Stretching, das sie hinkriegen. Von liberal-katholischer Theologie über erzkonservative Orden wie Opus Dei zu irgendwelchen zölibatären Mönchen und Schwesternorden, zu der charismatischen Erneuerung, zu der südamerikanischen Befreiungstheologie, wo Jesus mehr im Che Guevara ähnlich sieht als dem Sohn Gottes. Alles ist eine katholische Kirche. Die kriegen das irgendwie hin, auch wenn sie sich zugegebenermaßen wahrscheinlich gegenseitig Köpfe einschlagen. Den Spagat sehe ich in der protestantischen Kirchengeschichte leider nicht. Und ich glaube, ein Grund, ich sage nicht, das ist der Grund, aber ich glaube, ein Grund, ein Punkt, wo wir ein bisschen schwach sind auf der Brust, ist das, dass wir haben manchmal Tendenz, um uns statt um Gott, also um die Liebe selber zu sammeln, sammeln wir uns um die Lehre von Gott. Wir lieben die Lehre. Ich liebe die Lehre als allererstes. Ich habe Theologie studiert. Und ich sehe auch überhaupt kein Problem, verschiedene Lehrmeinungen zu haben. Ich glaube, das ist normal. Wenn du mal aufmerksam durchs Neue Testament durchgehst und die verschiedenen Autoren durchlesest, dann wirst du merken, die sind sich, glaube ich, auch nicht immer bei jedem Schwerpunkt, den sie gesetzt haben, so grün gewesen. Oder ein Jakobus, der sagt, der Abraham ist nicht gerecht worden durch seinen Glauben, sondern durch das, was er tun hat. Und dann liest du im Römerbrief den Paulus und er schreibt, der Abraham ist nicht gerecht worden durch sein Tun, sondern durch seinen Glauben allein. Da kannst du auch sagen, ja, aber ja, was denn jetzt? Sie hatten unterschiedliche Schwerpunkte gehabt, unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Ansichten. Bin ich davon überzeugt? Also die Spannungen, ich glaube, die sind sogar gesund. Es braucht Spannungen bei den Meinungen. Sonst hätte man irgendwann einen Einheitsbrei. Und ich glaube, das will Gott nicht. Gott liebt Vielfalt. Also das Problem ist nicht dort, wo wir andere im Lehrmeinungen haben. Das Problem ist dort, wo wir uns aufgrund der Lehrmeinung Liebe entziehen. Ich finde das faszinierend und irgendwie traurig. Gell? Die Reformation, 20, 30 Jahre vorbei, ich habe das Datum nicht im Kopf, aber Luther, Zwingli, Calvin, wie sie alle heissen, alle noch am Leben, alle noch am Arbeiten. Und dann entsteht ein neuer Flügel innerhalb vom Protestantismus, die Wiedertäufer. Ihre Lehrmeinung ist, man muss Erwachsene taufen und nicht Kinder. Und jetzt müsste man sagen, okay gut, Protestanten, die sind ja noch mitten in der Hetzjagd von der katholischen Kirche, die würden doch Verständnis haben, wie man mit Leuten muss umgehen muss, die eine andere Meinung haben. Man hat Täufer gejagt, man hat sie umgebracht, man hat sie ersäuft, man hat sich lächerlich gemacht, oh, du willst dich wieder taufen, komm, ich ersäuf dich, häng dir einen Stein um den Hals, schmeiß dich in den See. Viel gelernt haben wir an diesem Punkt nicht. Und ich bin also, Gott sei Dank, wir heute schon. Wir bringen uns schon mal nicht mehr um. Ist ja auch ein Fortschritt. Nein, ich bin Gott dankbar, dass wir in der Zeit, wie wir vorangeschritten sind, das Menschenleben immer höher geachtet haben. Ich weiss, es gibt Strömungen, die fast ein bisschen zu hoch achten, aber ich glaube, es gibt nichts Wertvolleres als das Leben des Menschen. Was kannst du einem Menschen nehmen, was wertvoller ist als sein Leben? Gott sei Dank haben wir Respekt vor dem, weil Gott hat es geschenkt. Und das machen wir nicht mehr. Aber wenn ich jetzt beispielsweise aufs letzte Jahrhundert zurückschaue und in die beiden Lager von dieser grossen, wo die charismatische Bewegung langsam Fahrt aufgenommen hat, wenn ich die beiden Lager anschaue, wie die sich Köpfe eingeschlagen haben, da muss ich sagen, also wir bringen uns nicht um, aber Liebesentzug ist immer noch sehr schnell da, wenn wir einen Lehrmeinungsunterschied haben. Dann spricht man sich Rechtgläubigkeit, Ernsthaftigkeit und am Schluss, das ist immer der Oberhammer, spricht dir die Erlösung ab, so. Und gell, da ist keine Liebe mehr. Oder respektive, wir sagen, es ist Liebe von mir dir gegenüber, dass ich dir sage, dass du zur Hölle fährst. Naja. Wisst ihr eigentlich, ich jetzt, vielleicht merkt ihr, ich merke es gerade selber, mal, ich bin ein bisschen zynisch. Wisst ihr eigentlich, was das Ziel ist von der Unterweisung, von der Lehre? Was ist das Ziel jeder Unterweisung, steht in der Bibel? 1. Timotheus 1, Vers 5. Das Ziel jeder Anweisung und Unterweisung ist jedoch Liebe. Und zwar Liebe aus reinem Herzen, gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Ups. Ich finde das so wichtig, wir dürfen anderer Meinung sein. Wir dürfen andere Vorstellungen haben. Das ist kein Problem. Ich glaube sogar, es ist ein gewisser Punkt gesund, wenn man auseinandergeht. Wenn man merkt, man kann gar nicht miteinander. Trennen wir uns im Guten. Sagen wir, okay, du baust Königreich Gottes in die Richtung, ich habe eine Vision für die Richtung, aber weißt du was, wir versammeln uns um den gleichen Jesus, wir beten den gleichen Gott an, aber ja, dann, meine Güte, dann taufst du halt Kind, ich taufe Erwachsene. Wegen dem müssen wir uns nicht die Liebe Gottes, die er uns gegeben hat, entziehen. Ich kann sagen, ich bin nicht einverstanden. Absolut. Ich bin auch mit vielen Sachen nicht einverstanden. Aber es ist kein Grund, zum Liebe entziehen. Wir dürfen Lehre nie instrumentalisieren, um unsere Lieblosigkeit rechtfertigen. Dann entfremdet mir sie völlig von der biblischen Absicht und Aufgabe, die Lehre hat. Und dann komme ich sehr oft in diesem Zusammenhang auf die dritte Aussage. Liebe tut mir manchmal weh. Manchmal muss man streng sein mit den Leuten, wenn sie nicht hören wollen. Ja, einverstanden, sehe ich auch. Es gibt Liebe, die weh tut. Das sehe ich auch so. Aber auch da, die Aussage ist nie eine Rechtfertigung, um Lieblosigkeit in meinem Herz zu rechtfertigen. Ich kenne verschiedene Fälle, wo Eltern sich von ihren Teenagern trennen mussten, also Teenie-Alter, weil es zu Hause nicht mehr gegangen ist. Wo sie sich weggeben mussten, in ein Heim gehen, sich zurückziehen von ihren eigenen Kindern. Und das tut weh. Und ich glaube, an einem gewissen Punkt ist das wirklich Liebe. Wenn du merkst, du kannst deinem eigenen Kind nicht mehr den Weg geben, den es braucht, um zu sagen, und jetzt lohne ich das jemand anders machen. Ich kenne Fälle, wo das praktisch zum Kontaktabbruch geführt hat. Zumindest für eine gewisse Zeit. Da tut Liebe grausam weh. Aber weißt du was? Die Eltern, die Entscheidungen treffen müssen, die brüllen sich in Schlaf. Die haben kein Selbstgerecht. Oh, Liebe tut manchmal weh, jetzt ist alles easy, Lachen auf dem Gesicht. Ja, Liebe tut weh. Warum? Liebe lässt sich verletzen. Liebe ist keine Waffe gegen jemand anderes. Ich habe von meinem inneren Kopf, wenn ich über das nachdenke, immer so ein Bild von Eltern, die ihren Kindern Ohrfeigen verteilen und dann noch den berühmten Satz sagen, das tut mir mehr weh als dir. Das mag es geben, gell? Das mag es schon geben. Ich will nicht über Erziehung und Erziehungsmethoden philosophieren, weiß ich zu wenig darüber. Aber wenn dir der Satz so einfach über die Lippen kommt, dann würde ich einfach ermutigen, denk nochmal darüber nach, wem es jetzt wirklich mehr weh tut. Liebe darf nie eine Waffe werden, um Lieblosigkeit zu kommunizieren. Und jetzt haben wir ja bei Johannes 13, Vers 35 angefangen. Ich glaube, wisst ihr, was das grosse Problem ist? Wenn die Liebe bei uns nicht mehr brennt. Das grosse Problem ist, was haben wir den Menschen, die Jesus nicht kennen, zu geben, wenn wir keine Liebe mehr haben? Was haben, oder was anders sagen, was haben wir ihnen zu geben, was wirklich interessant ist? Ich habe mal mit Sprechen festgestellt, die meisten Menschen da draußen, die interessieren sich nicht für tolle Theologie. Die interessieren sich nicht für mein tolles Manuskript, 5 Punkte, warum Gott trotzdem existiert. Das ist denen völlig Schnuppe, was ich da schreibe. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, gell, wo es ist wahnsinnig. Du kannst jede Shishigaga googlen und du kriegst 1000 Meinungen und Ideen und Vorstellungen zu dem, was du googlest. Von qualifizierten Leuten bis zu anderen Leuten, die sich äußern zu irgendwelchen Themen. Du hast eine unheimliche Meinungsvielfalt. Information ist so verfügbar wie noch nie vorher in der Menschheitsgeschichte. Und dann merke ich, da macht meine Meinung, mag sie vielleicht noch so gut sein, ändert für die meisten Leute auch nichts mehr. Aber weißt du, was immer noch einzigartig ist? Gelebte, ungeheuchelte, echte Liebe. Die gibt es nicht überall. Die kannst du nicht bei Amazon bestellen und die kannst du auch nicht als App abladen. Echte Liebe ist etwas Unglaubliches. Gerade in einer Welt, wo Liebe immer mehr richtig entweder Erotik oder richtig Philosophie abdriftet, ist echte, gelebte Liebe etwas Einmaliges. Und etwas, wo Jesus ja sagt, ich will, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Etwas, was effektiv nicht von dieser Welt ist. Und ich glaube, ich habe die drei Aussagen ein bisschen eingehender kommentiert. Das Potenzial von Lieblosigkeit steckt in uns allen. Das müssen wir uns einfach ganz ehrlich eingestehen. Das Potenzial für Lieblosigkeit steckt in uns allen. Und ich glaube, sehr oft kommt Lieblosigkeit aus Angst. Angst vor verschiedenen Sachen. Auf der Gemeindeebene ist vielleicht Angst vor neuen Trends, die vielleicht falsch sind. Angst davor, dass etwas untergraben wird. Angst davor, dass etwas sich verändert, was mir mega wichtig ist. Oder der Klassiker. Ich habe einfach Angst, mich auf jemanden einzulassen, weil ich Angst habe, verletzt zu werden. Ich glaube, das kennt plus minus jeder von uns. Und es ist doch spannend. Eigentlich sollte ja genau unsere Verwurzelung in der Liebe vom Vater im Himmel unsere Kapazität geben, um andere Liebe, die noch nicht gesehen ist auf dieser Welt. Und sehr oft passiert das. Also es gibt viele, viele Momente, wo das auch passiert. Ich will das nicht kleinreden. Aber ich glaube, wenn es nicht passiert, dann ist es meistens, weil wir irgendwo eine Angst mit uns herumtragen. Und dann fangen wir an, Mauern aufzubauen. Du merkst im Umgang mit anderen Leuten, ob sie Mauern aufbauen zwischen dir und ihr oder nicht. Du merkst aber an der Kommunikation. Wenn du noch einmal reinkommst und sie sagen dir mal zuerst, was man da so macht und wie du dich musst verhalten. Klar, die einen würden sagen, ja, ich stelle einfach klar, wie es bei uns läuft. Aber sehr oft merkst du auch ein bisschen, okay, sie machen sich Sorgen. Und das ist potenziell. Das ist eine potenzielle Gefahr für die Liebe. Und ich habe vorher den Satz so faszinierend gefunden aus dem 2. Petrus 1, Vers 7. Aus der Ehrfurcht vor Gott entspringt die Liebe zu den Gläubigen. Und aus dieser schließlich die Liebe zu allen Menschen. Wir haben einen Dreischritt. Einen Dreischritt, den ich will gehen. Immer wieder neu will gehen. Weil ich möchte die Liebe zu allen Menschen haben. Ich habe sie nicht. Aber ich möchte immer näher an das herankommen. Weil ich möchte, dass Gott durch mich durch die Menschen lieben kann. Was heisst Ehrfurcht vor Gott haben? Ich glaube, Ehrfurcht hat nichts mit Angst zu tun. Aus Angst heraus wird keine Liebe geboren, gell? Zudem, wenn dich in das Thema vertiefen willst, empfehle ich dir den 1. Johannesbrief unter dem Aspekt mal zu lesen. Angst und Liebe. Die Liebe treibt Furcht, die Liebe treibt Angst aus. Also es geht nicht darum, irgendwie Gott, ich habe Angst vor Gott, weil er alle Menschen so gern hat und darum fange ich sie auch an, gern haben. Ich glaube, Ehrfurcht vor Gott hat viel mehr damit zu tun, dass ich merke, wie absolut souverän Gott über meinem Leben steht. Wie absolut über allen meinen Situationen Gott steht und Kontrolle nicht verliert. Gott, ich glaube nicht, dass Gott immer alles steuert, was uns widerfährt. Das glaube ich nicht. Aber ich glaube, Gott liebt es, wenn wir ihn mit einbeziehen in das, was passiert. Dass seine Liebe auf der krummen Lebenslinie von uns gerade schreiben kann. Und ich glaube, wenn ich mir bewusst werde, dass Gottes Liebe in mir ist, dass ich Gottes Liebeskapazität in mir herumträge. Zuerst mal muss ich sie selber empfangen. Ein Ja hat zu mir. Und wenn ich anfange, das zu verstehen, dass Gott mein Schutz ist, Gott mein Schild ist, Gott mich beschützt, Gott unsere Gemeinde beschützt, weil es ist seine Gemeinde, dann können wir anfangen, Mauern abzubauen, die wir sonst zwischeneinander oder zwischen uns und anderen würden aufbauen. Wenn wir merken, wir brauchen sie nicht. Gott steht zwischen ihnen und Gott liebt uns. Dann können wir anfangen, Menschen Raum zu geben, sie ohne Bedingung anzunehmen. Immer auch im Bewusstsein, gell, Gottes Liebe ist schon, er nimmt uns, wie wir sind und er lässt uns nicht, wie wir sind. Ich sage nicht, gell, ich verwechsle Liebe nicht mit der zeitgeistlichen Definition von Toleranz. Mach einfach, was willst. Das ist Quatsch. In der Bibel steht nirgends, du kannst machen, was willst. Also es gibt einen Vers, den kannst du so auslegen. Es gibt einen Vers, den kannst du so auslegen. Und ich glaube, den ist auch falsch ausgelegt. Wir sind berufen, zum Jesus nachzufolgen. Weil um das geht es ja in dem. Johannes 13, Vers 35. An der Liebe untereinander wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger sind. Nicht, dass ihr einfach coole Typen sind, dass ihr meine Jünger sind. Und ich wünsche mir, und den Wunsch möchte ich euch mitgeben, für uns alle, möchte ich uns mitgeben, ich wünsche mir, dass ganz egal, in was für Gemeinden wir sind, in was für Gemeinschaften wir leben, wo Jesus zum Zentrum hat. Ich wünsche mir, ganz egal, was die machen, dass wenn Menschen, die Jesus nicht kennen, die Gemeinschaften anschauen, dass sie sich fragen, wie macht ihr das? Wie macht ihr das? Vielleicht fragen sie nicht gerade nach der Liebe, weil das nicht gerade dem Vokabular entspricht, wo man heute so hat. Aber dass sie fragen, wie schafft ihr das? Wie habt ihr Gemeinschaft, die so tief, so innig und so echt ist. Auch so ermahnend und zurechtweisend. Aber niemand geht zu der Liebe aus. Ich wünsche mir, dass wir so Gemeinschaften werden können. Gerade wir als FEG, Frediker, wir haben in unserem Leitbild Liebe erfahren und weiterschenken. Überlegen wir uns dabei, wie wir mit anderen Menschen umgehen. Ganz speziell, wie wir mit anderen Menschen in der Gemeinde oder Menschen aus anderen Gemeinden umgehen. Fragen wir uns, wie kann ich Liebe weitergeben? Wie kann ich andere Menschen lieben in diesem Kontext? Weil ich glaube, Liebe, die gelebt wird und Liebe, die gesehen wird, ist unglaublich begehrenswert. Ich glaube, dass aus tiefstem Herzen, dass wenn Jesus sagt, die Welt wird euch hassen, weil sie mich hasst, meint er damit nicht, die Welt wird euch hassen, weil das, was ihr habt, nicht begehrenswert ist. Ich glaube, dass die Liebe Gottes, die gelebt wird und sich zwischen uns und anderen Menschen manifestiert, sei das durch das, dass du jemandem hilfst, den Garten umgraben, dass du für jemanden gehst, go posten, oder dass du einfach da bist für jemanden, dass du Zeit hast. Echte Liebe wird gesehen. Und echte Liebe ist begehrenswert. Und ich glaube, dass wir eine Berufung haben und eine Verantwortung haben, in dieser Liebe miteinander und mit anderen Menschen umzugehen. Und Jesus, ich bitte dich darum von ganzem Herzen. Du hast gesagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Hilf uns, Jesus, hilf mir. Hilf mir, die Liebe zu haben für die Menschen um mich herum. Hilf mir, die Liebe zu erfahren, dass ich sie weitergeben kann. Und zeig mir, wo ich lieblos bin mit anderen Menschen. Zeig mir auch, wo ich probiere zu rechtfertigen, dass ich lieblos bin mit anderen Menschen. Und hilf mir, umzukehren. Lass uns ein Ort werden, wo deine Liebe sich manifestieren kann. Auf eine Art und Weise, dass Menschen, die dazukommen, merken, wow, ich fühle mich irgendwie wohl. Ich weiß nicht warum. Ich fühle mich wohl. Wie macht ihr das? Ich wünsche mir das so, dass wir Gemeinschaften dürfen werden, wo Menschen geliebt werden. Und aufgrund von dem merkt Jesus, dir nachfolgen ist die Grundberufung von jedem Menschen. Für das hast du uns geschaffen. Ich bitte dich, dass du uns jetzt deine Liebe an diesen Punkten ins Herz gießt, wo sie jeder von uns braucht. Dass du unsere Herzenstüre jetzt anklopfst. Dass du es vielleicht jetzt aufzeigst, wo dass wir manchmal lieblos sind mit Menschen. Wo dass wir einen Hang haben, zum vielleicht streng sein, wo wir es nicht müssten sein. Wo dass wir einen Hang haben, zum auf Recht und Ordnung pochen, obwohl es vielleicht jetzt nicht dran ist. Oder wo wir einfach irgendeine Art von Lieblosigkeit in unserem Herzen noch gar nicht verstanden haben. Hilf uns zu sehen, schien du mit deinem Licht drauf und schenk du uns an dem Punkt deine Liebe. Und wir dürfen empfangen, weil du Ja sagst zu uns. Amen.